Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Überschrift für die Woche heißt ja, wie man lernt, Leiden zu tragen. Also lernen wir heute, wobei ich deutlich sage, ich bin nicht der Lehrmeister, sondern ich gebe nur das bisschen wieder, was mein Leben beinhaltet und wie ich das mit dem Leid in der Verbindung mit Jesus sehe. Wie kann man das Leid tragen? Nun, zumindest eines scheint gewiss, leicht ist das nicht. Selbst Jesus betet ja vor seiner Verhaftung inbrünstig, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Da heißt es: Aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Und dann fügt er aber an: Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Übersetzt heißt das vielleicht: Gott, ich will das nicht. Ich möchte nicht leiden. Sogar der Sohn Gottes, derjenige, der die Macht des Himmels immer wieder in überwältigenden Wundern erleben durfte, hat Angst vor dem Leid. Richtig große Angst sogar. Er empfindet im Garten Gethsemane eine schreckliche Furcht. Er will, dass man ihm widerfahren soll, auf keinen Fall ertragen müssen. Und schon in diesem Geschehen werden drei grundlegende Dinge deutlich. Erstens, jedem widerfährt Leid. Selbst dem menschgewordenen Gott. Leid ist ein Teil unserer Existenz, Teil einer gebrochenen Schöpfung. Und die große Kunst der Lebensbewältigung besteht nicht darin, das Leid zu vermeiden, sondern darin, weise mit dem Leid umzugehen. Zweitens, Jesus möchte nicht leiden. Niemand will das und Gott schon gar nicht. Ich bin deshalb auch sicher, Gott schickt kein Leiden, um uns zu prüfen oder abzuhärten. Denke, was für eine absurde Vorstellung. Gott liebt uns. Sein Ziel ist es, dass wir möglichst wenig leiden. Und drittens, Jesus entscheidet sich bewusst, sein Leben nicht zu verfluchen oder zu hassen, sondern aus seiner Gesamtheit trotz allem Leid als Gabe Gottes zu sehen. Nicht was ich will, sondern was du willst. Er legt sein Dasein, auch seine Not, direkt in Gottes Hand. Was für ein komplexes Thema. Ich kann verstehen, wenn jemand, der gerade eben eine widrige medizinische Diagnose bekommen hat, der schon seit langem vergeblich auf die Erfüllung eines Lebenstraumes hofft oder der stark leidet, als erstes sagt: Wie bitte? Leid tragen? Ich möchte gar nicht lernen, mein Leid zu tragen. Ich will es loswerden. Bestimmt, das sollte das Ziel sein. Und dafür stehen auch die vielen Heilungsgeschichten des Markus-Evangeliums, dass Gott, wo es nur geht, heilen eingreifen möchte. Aber wir erinnern uns ein paar Seiten zuvor, Jesus erweckt ein Kind von den Toten. Aber was passiert mit dem Kind im Alter? Er löst an der Stelle das Sterben nicht aus. Das Leid dieses Kindes, irgendwie geht es weiter. In unserer modernen Gesellschaft hat Leid keinen Platz. Der Erfolgsmensch hat kein Leid. Der Erfolgsmensch löst oder auch nicht diese Probleme für sich im stillen Kämmerlein. Denn für Leid gibt es nichts, steht dem Erfolg erstmal im Wege. Und trotzdem sollten wir uns dem trügerischen Ideal verabschieden, nur ein leidfreies Leben ist ein gelungenes Leben. Erstens gibt es so ein Leben nicht. Das ist Utopie. Und zweitens müssen wir vorsichtig fragen, wie attraktiv attraktiv ein leidfreies Leben tatsächlich wäre. Denn ob wir das mögen oder nicht, viele unserer wichtigsten charakterlichen Entwicklungsschritte machen wir in dem Moment, in dem wir tiefe Täler unserer Seele durchqueren müssen. Und deswegen sehnen wir sie bestimmt nicht herbei. Aber wie wären nicht wir, wenn es die dunklen Tage in unserer Biografie nicht gegeben hätte? Spätestens in der Begegnung mit dem Tod müssen wir erkennen, den Tod gibt es hier auf Erden. Er wird uns alle erreichen und auch um uns herum werden Menschen versterben. Dieses letzte Leid können wir definitiv nicht ausschalten. Zu dieser Predigt habe ich ein Beispiel gelesen. Da heißt es, ein kluger Denker hat einmal ein schönes Bild gemalt, beschrieben. Wir freuen uns alle, wenn wir auf einem Gipfel stehen, den wir erklimmen wollten. Das ist ein besonderes Erlebnis und wir genießen fröhlich den Ausblick von dort oben. Mag schönere Tage geben, wenn wir da oben sind, da mag auch noch die Sonne scheinen. Heute ist es ein bisschen trüb. Nur, manche Menschen fühlen sich auf ihrem Gipfel so wohl, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, dass diese Erhebung eigentlich nur ein lokales Maximum ist. Ja, der auf einem 500 Meter Berg steht, der kann jubeln. Aber was ist, wenn er nun den nächsten Gipfel erklimmen will, der, sagen wir mal, 1000 Meter hoch ist? Ganz einfach, er muss zurück ins Tal. Wieder nach unten. Anders geht es nicht. Auch wenn es unangenehm ist, den erreichten Gipfel wieder zu verlassen. Wir müssen oft noch mal ins Tal, wenn wir eine höhere Stufe erreichen wollen. Ich finde dieses Gleichnis sehr anregend. Denn was wäre, wenn wir alle bildlich gesprochen zu gern auf unserem lokalen Gipfelhöhen hocken bleiben, weil es sich doch noch so schön hoch anfühlt? Weil wir uns hier so sicher wähnen. Nur, wir verpassen auf jeden Fall die noch viel schöneren Ausblicke des Lebens. Und das nur, weil wir nicht mehr ins Tal herunter wollen. Insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Lebenstäler so durchqueren kann, dass sie einen nicht zerstören. Dabei fallen mir beispielsweise Menschen ein, die sich quälen, zum Beispiel einen Berufswechsel durchführen müssten. Die jetzige Situation ist eigentlich unerträglich. Aber den Mut, etwas zu verändern, herabzusteigen mit all den Problemen, die ein Wechsel mit sich bringt, den haben sie nicht. Sie hocken und es geht weiter und wird nicht besser. Und dann doch hinab in das Tal, doch den unangenehmen Weg. Und danach, welch eine Freude, hätte ich das nur nicht schon viel früher gemacht. Die heutige Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die fünfte Woche unserer Expedition eröffnet, klingt auf den ersten Blick gar nicht nach Leiden, sondern ganz heiter. Jesus sendet seine 12 Jünger aus und beauftragt sie damit, nun selbstständig in den Dörfern von der Liebe Gottes zu schwärmen und die unreinen Geister auszutreiben. Los geht's! Klingt so ein bisschen nach Road Movie, fröhlichem Vagabundenleben und Abenteuer. On the road again. Nun geht's los. Trotzdem ist es eine Leidensgeschichte. Warum? Nun, weil Jesus vorher eine wahrhaft schmerzende Erfahrung gemacht hat. Ja, er war in Nazareth, seiner Geburtsstadt, zu Gast und wurde dort eine ganze Zeit nur verspottet. Was, du Jesus, der Sohn des Zimmermanns Josef, der Typ, der bis vor kurzem doch unter uns gewohnt hat und dessen Geschwister wir nach wie vor jeden Tag treffen. Du willst der Messias sein? Ja, da lachen ja die Hühner. Aus dieser Geschichte stammt übrigens das berühmte Strichwort. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Doch diese massive Ablehnung ist für Jesus eine echte Tragödie. An dem Ort, an dem er groß geworden ist, in seiner Heimat, kann er nichts bewegen. Da wird er verhöhnt, da nimmt man ihn nicht einmal ernst. Ich denke, diesen Schmerz können wir selbst nachvollziehen. In dem Ort, wo wir wohnen, da werden wir verspottet. Selbst unsere Nachbarn schauen bewusst weg, wenn sie uns sehen. Und dafür reicht nicht einmal der Begriff einsam. Nein, das schmerzt innerlich. Und im Text heißt es, er konnte dort nicht eine einzige Tat tun. Verrückt, oder? Die Menschen in diesem Bergdorf sind so wenig offen für seine Botschaft, so verbohrt, dass Jesus nichts tun kann, gar nichts. Ganz einige wenige Kranke werden geheilt und Wunder sind dort gar nicht möglich. Interessant, oder? Wenn die Menschen partout nicht wollen, dann passiert nichts Heiliges. Warum? Nun, weil Gott seine Macht nicht über unseren Willen setzen möchte, weil er wie ein Gentleman um uns werben und uns nicht zwingen möchte. Am Ende des Textes über Nazareth steht er ganz lakonisch und er wunderte sich über ihren Unglauben. Um ehrlich zu sein, ich kann mir die Enttäuschung Jesu gut vorstellen. Sein größtes Herzensanliegen, seine tiefste Sehnsucht findet in seinem Heimatort keinen Widerhall. Ich glaube tatsächlich, dass es mit diesen traurigen Momenten unseres Daseins gehört, wenn wir erleben müssen, dass die Menschen, die wir lieben, uns ablehnen. Uns, unsere Ideen, unsere Hoffnung und Träume. Das tut weh, richtig weh. Wie weh tut es, in der Firma einsam und abseits zu stehen. Mobbing ist so ein moderner Begriff. Was macht Jesus nun in dieser traurigen Situation? Gibt er auf? Resigniert er? Verliert er die Lust und denkt sich bockig? Bitte, wenn niemand meine Botschaft hören will, dann baue ich eben wieder Stühle und Kisten. Nein. Jesus geht in die Offensive. Er zieht sich zurück, sondern er schickt seine Jünger aus und sagt, jetzt erst recht. Jesus, der gerade erlebt hat, dass sich nur ganz wenige von ihm heilen lassen wollten, setzt auf die Unterstützung seiner Freunde. Und es ist kein Zufall, dass es am Ende dieser Geschichte von den Jüngern heißt, sie machten viele Kranke gesund. Als Jesus in einer Sackgasse steckt, tut er drei kluge Dinge. Er verändert den Ort, er ändert die Strategie, er bindet andere in seine Vorhaben mit ein. Ganz durchdacht. Jesus zieht weg von dem Ort, an dem er nicht gewollt wird. Er entwickelt neue Vorgehensweisen. Und er bindet seine Jünger mit in seinen Auftrag ein. Gemeinsam sind wir stark. Und ich glaube, dass darin die göttliche Muster verborgen liegt. Ja, man kann sogar sagen, in der Bibel lösen Zurückweisungen eigentlich immer Neuanfänge aus. Oder wie es ein russisches Sprichwort einmal poetisch formulierte, wenn das Leben dir eine Tür zuschlägt, dann öffnet Gott dir ein Fenster. Darum müssen wir aufpassen, dass wir nicht jahrelang voller Panik oder mit Gewalt an der verschlossenen Tür rütteln und dabei das offene Fenster glatt übersehen. Sprich, Jesu Umgang mit Leid hat hier ganz praktische Konsequenzen. Neuer Ort, neue Strategie, neue Gemeinschaft. Das klingt erst einmal so einfach, aber nun habe ich diesen Arbeitsplatz, werde gemobbt und ich fühle mich richtig schlecht. Nur einfach jetzt den Arbeitgeber wechseln, eventuell den Wohnort wechseln, die ohnehin brüchigen Beziehungen aufgeben. Jesus, was verlangst du von mir? Ich kann das nicht. Doch, mit aller Kraft machen sich doch einige auf und deren freudige Erfahrung mögen ansteckend sein. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus seine Jünger eines Abends am Feuer versammelt und sie ihnen diese Rede hält. So, ihr Zwölf, zieht los, und zwar immer zu zweit. 12 Jünger, das waren die symbolische Zahl für 12 Stämme. Und so zweit zog man los, weil die Aussage eines Einzelnen im vorderen Orient nicht reichte. Erst wenn es für etwas 2 Zeugen gab, galt eine Aussage als gesichert. Es heißt für die Woche Leid tragen. Es ist eine Last auf uns, die wir tragen müssen. Und wie viel leichter wird es, wenn mit angefasst wird, wenn ich nicht alleine tragen muss. Dazu muss ich bereit sein zu erkennen, ich brauche Hilfe. Hier ist meine Last. Hilf mir. Da ist eine trauernde Person. Jeder kennt sie. Aber sie hat sich zurückgezogen. Es ist schwer, dorthin zu gehen. Leichter wäre es, die Leidtragende würde sich öffnen und kundtun, helft mir. Aber auch wir, außen vor, sollten allen Mut nehmen, doch zu der trauernden Person zu gehen. Auch mit der Bereitschaft, abgewiesen zu werden. Aber auch mit dem Wunsch, zu zweit trägt es sich leichter. Und dann gibt Jesus den Jüngern die Macht, unreine Geister auszutreiben. In der Expedition ging es ja schon mehrfach um die Frage, wie wir diesen Begriff heute, unreine Geister, verstehen können und ob es so etwas wirklich in Form dunkler Mächte gibt. Ich möchte diesen Auftrag Jesu gerne so übersetzen. Ihr Jünger, vertreibt die dunklen Schatten auf den Seelen der Menschen. Helft ihnen, frei zu werden. Wenn ich die 12 Jünger vor mir sehe, dann sehe ich zumindest keine grimmigen Exorzisten, sondern von der Liebe Gottes erfüllte Nachfolger Christi, die anderen helfen, sich ihren Schattenseiten zu stellen und die das heilsame Licht des Himmels in die Dunkelheit des Daseins bringen. Wichtig finde ich, dass die genauen Anweisungen, die Jesus seinen Jüngern und damit uns allen hier mit auf den Weg gibt, im übertragenen Sinne auch Hilfestellungen für den Umgang mit Leid. Schauen wir uns das zum Schluss nochmal kurz an. Da heißt es, ich sende euch aus. Jesus überträgt seinen Jüngern Verantwortung, große Verantwortung. Und in den Begriff Jünger, da setzen wir jetzt mal du und ich, wir alle, Jünger. Und sagt damit gleichzeitig, ihr seid jetzt zuständig für euer Handeln. Niemand sonst. Ihr könnt immer wieder bei Gott auftanken. Aber euren Kurs, den müsst ihr selbst wählen. Und wenn etwas schief läuft, dann schiebt es nicht anderen in die Schuhe, sprich, ganz gleich, ob es gut geht oder schlecht. Erst einmal sollen wir uns den Herausforderungen unseres Lebens stellen. Dann, ihr bekommt Macht über die unreinen Geister. Hier, alle, Macht über die unreinen Geister. Das heißt doch nichts anderes, es liegt in unseren Händen, ob in unseren Gemütern die Dunkelheit oder das Licht sieht. Ob wir uns den Schwierigkeiten des Alters überwältigen lassen oder ob wir so viel für Helligkeit in uns sorgen, dass die Schatten einfach überstrahlt werden. Fromm gesagt, wenn das Licht Gottes in uns hell genug ist, dann brauchen wir die Schatten des Lebens nicht mehr zu fürchten. Dann nehmt nur einen Stab, ein Hemd und ein paar Schuhe mit. Was für eine seltsame Aufforderung. Doch darin steckt viel Weisheit. Ja, denn wer nichts dabei hat, der ist für viele Räuber auf den Straßen nicht interessant. Der flößt niemanden Angst ein und der zeigt, dass er nicht nur predigt, um damit Geld zu verdienen. Vor allem aber macht sich so jemand nicht von Äußerlichkeiten abhängig, sondern lebt aus dem Vertrauen, dass Gott schon für ihn sorgen wird. Sorge dich nicht, heißt es. Gott sorgt für dich. Und wenn ich einmal in mein Eigentum schaue und das ordne, in das brauche ich für mein Leben und dann auf das, was ich eigentlich nicht brauche, dann kommt Jesus mit seiner Aussprache mir sehr, sehr nahe. Nehmt nur einen Stab, ein Hemd und ein paar Schuhe mit. Und dann können wir uns auch beschränken, ohne Schaden. Wo man euch nicht will, da zieht weiter. Das hatte Jesus ja selber gerade vorgemacht. Unsere Lebzeit ist so kostbar, als dass wir sie mit Menschen verbringen sollen, die uns eigentlich nicht wollen oder zumindest nicht so wollen, wie wir sind. Ja, wir sollten im Leben immer darauf achten, dass wir nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas. Denn wer gegen etwas kämpft, der reibt sich auf. Wir sollten Orte suchen, wo man uns will, wo wir etwas bewirken können. Und das gilt auch in der Frage, wo ist meine Gemeinde? Wo lebe ich einen Glauben, der mich stärkt und der mich nicht ständig zweifeln lässt? Das Leben ist ein Kinderspiel, kein Kinderspiel. Und wir werden immer wieder in Situationen kommen, die uns bedrohen. Jesus selbst sagt dazu, wenn die Stürme kommen, dann ist entscheidend, ob das Lebenshaus auf einem festen Fundament steht. Wer auf Sand baut, der wird umgeweht. Wer aber auf Felsen der Liebe Gottes baut, den haut nichts um. Ich schließe mit einem Gedicht des Schriftstellers Gerrit Pieldaat. Es heißt Zerbrochene Krüge. Wenn wir ein Gefäß wären, heil und intakt, gefüllt mit dem Heiligen Geist, dann könnten wir nur dann etwas vom Geist Gottes weitergeben, wenn wir von ihm überflößen. Aber wie selten sind die Momente, in denen wir von Gott überfließen. Deshalb nutzt Gott die Risse und Sprünge in unseren Gefäßen. Die fließen durch sie von uns zu anderen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.